Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute einen Predigttext, Predigtworte aus Matthäus Kapitel 5. Es sind die Worte aus dem Vers 5. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Herr unser Gott, wir bitten dich, segne du selbst nun unser Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, selig die Frieden stiften, sagt Jesus. Wir fragen uns heute zu Recht, wo sind denn die Friedensstifter? Überall flammt es doch auf und vor unseren europäischen Toren genauso wie im Nahen Osten, wo es nimmer zur Ruhe zu kommen scheint und sich wie ein Flächenbrand ausbreitet. Und in anderen Teilen der Welt ebenso. Wer stiftet Frieden? Ist es die Politik, die den Frieden sucht, oder sind andere Mächte hinter der Politik, die das zu verhindern versuchen, weil andere Interessen im Spiele sind? Vielleicht Interessen von Rüstungsindustrie oder von Finanzen oder sonstigen wirtschaftlichen oder anderen Interessen? Oder sind die Friedensstifter in den Demonstrationen zu finden, die man zu Ostern oft sieht, die sogenannten Ostermärsche? Viele Hunderte, Jahrtausende kommen zusammen und marschieren für einen guten Zweck. Was haben sie verändert oder was ändern sie? Für mich stellt sich eine grundsätzliche Frage: Kann man Frieden machen? Ist es möglich, Frieden zu machen? Und ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die in der Schule passiert ist. Wir haben das Friedensthema durchgenommen und wir haben mit einer Klasse einen Nachmittag zum Thema Frieden gestalten wollen und haben den auch gestaltet. Da sollten die Eltern auch dazukommen und wir hatten Texte ausgesucht und Gedichte gelernt und so. Die Klasse sollte mit gefalteten Friedenstauben geschmückt werden und ein schönes Tafelbild zum Thema Frieden wurde gemalt. Ja, es hatten sogar zwei Schülerinnen Friedenstauben gebacken, die nachher verzehrt werden sollten. Ich war über diese Symbolik nicht ganz glücklich, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und als wir nun die Klasse geschmückt haben und diese papiernen Friedenstauben aufhängen wollten, da kam ein Schüler der anderen Klasse herein. Und wie er die Türe aufmachte und das Fenster war offen, kam ein Luftzug und die ganzen Friedenstauben wurden durcheinander gewirbelt. Und die eine schrie: Mach die Türe zu, und was ist los? Und schon kam einer und stieß diesen Eindringling zur Seite und der ließ sich nicht und stieß und schlug zurück. Und da sagte er: Was macht ihr hier eigentlich? Und da sagte der Zweite: Wir machen Frieden, du Idiot. Liebe Schwestern und Brüder, kann man Frieden machen? Man macht oft Frieden in seiner eigenen kleinen Gruppe und wenn ein Fremder dazustößt und irritiert, dann geht es schon los. Ich möchte heute bevor ich zur Bergpredigt überhaupt komme, auf einen ganz grundsätzlichen Gedanken aufmerksam machen, dass man Frieden nicht machen, sich aber Frieden schenken lassen muss. Wir sprechen ja in der Kirche und im Gottesdienst immer wieder vom Frieden, und es heißt da, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Wir sprechen vom Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen übersteigt. Auf diesen Frieden möchte ich hinweisen, nicht auf die Waffenstillstände, die man herbeiführen kann, oder auf das Nicht-Miteinander-Kämpfen, sondern auf diesen Frieden Gottes, der ganz andere Wurzeln und eine ganz andere Herkunft hat. Auch darüber habe ich vor kurzem etwas gelesen, und zwar handelte das von einer, es war eine Zeitungsnachricht, die in Hebron in Westjordanland spielte, und da sind ja die Juden und Palästinenser ganz besonders ineinander verbissen, kann man sagen. Und da ist eine jüdische Frau schwanger gewesen und war zum Entbinden, und die Rettung ist gekommen und hat sie mitgenommen. Man sollte ins Spital nach Jerusalem fahren, aber unterwegs ist die Entbindung losgegangen und der Chauffeur hat sich nicht anders helfen können. Die erste Siedlung, die er gesehen hat, ist er angefahren, und die Siedlung war eine Palästinenser-Siedlung, und die Frauen sind gekommen, auch eine Hebamme ist da gewesen, und ganz selbstverständlich haben sie diesem neuen kleinen jüdischen Erdenbürger nicht nur auf die Welt geholfen, sondern haben dann auch geklatscht und sich gefreut und der jungen Mutter alles Gute weitergewünscht. In solchen Augenblicken kommt das zum Tragen oder blitzt das auf, was wir sagen, was wir meinen, wenn wir sagen, der Friede Gottes übersteigt das menschliche Begreifen oder die menschlichen Eifersüchteleien und kriegerischen oder sonstigen unversöhnlichen Gedanken. Frieden ist ein Geschenk. Und wo Frieden geschieht, da geschieht mehr als nur ein unkriegerisches Miteinander. Frieden geht nicht ohne Visionen. Wir haben heute eine Vision des Propheten Micha gehört. Eine ganz ähnliche Vision hat der Prophet Jesaja gehabt, dass man Schwerter zu Pflugscharen umschmiedet und Sicheln draus macht, aus Speeren. Das sind Visionen, die ganz stark sind. Und den Visionen muss man folgen. Gestern hatten wir zur Präsidentialversammlung, und wir haben auch von Visionen gehört, die uns dort der Pfarrer vorgetragen hat. Mich hat das sehr beeindruckt. Er hat gesagt, ich habe die Vision, dass Barack Obama und Wladimir Putin ein freiwilliges soziales Jahr in einem Flüchtlingslager in Libanon machen. Das wäre eine Friedensvision. Oder er hat gesagt, ich habe die Vision oder den Wunsch, dass die UNO Jerusalem zur Welthauptstadt des Friedens ausruft. Visionen des Friedens. Wir haben sie auch im Neuen Testament. Der Seher Johannes hat diese Vision gehabt in eine Welt hinein, wo keine Tränen mehr sind, wo Gott alle Tränen abwischen wird, wo kein Leid, wo kein Geschrei ist, wo Versöhnung herrscht und wo kriegerische und sonstige Auseinandersetzungen inexistent sind. Nach solchen Orten, nach solchen Zuständen sehnt sich der Mensch, sehnt sich die menschliche Seele. Wir wollen ein soziales Gefüge, wo jeder aufatmen und wachsen kann, wo jeder nach seinen eigenen Fähigkeiten sich einbringen kann und wo Versöhnung herrscht und kein Streit. Es sind Visionen, es sind Wünsche, aber diese Wünsche sind legitim und wenn wir sie nicht hätten, wüssten wir auch nicht, wo wir hinwollen. Eins aber ist sicher, wo Frieden wirklich geschieht, übersteigt er das menschliche Begreifen. Er ist höher als alle Vernunft. Wo wirklich Frieden geschieht, ist er Gabe Gottes. Aber in dieser Arbeit des Friedens und des Friedensstiftens, der von Gott kommt, sind wir als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt. Und jetzt komme ich zur Bergpredigt. Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter. Sie sind die Kinder Gottes. Es gibt natürlich Ansichten oder Anschauungen, philosophische Sichten auf die Welt, die sagen, Krieg ist einfach notwendig, denn Kriege gehören zum menschlichen Leben dazu. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat das einmal so ausgedrückt, lateinisch, homo homini lupus est, der Mensch ist des Menschen Wolf. Sozusagen, der Krieg wäre in der Natur des Menschen eigentlich drinnen. Menschen bekriegen einander, so wie Wölfe einander beißen. Dem widerspricht heutzutage ganz stark die Psychologie und ich könnte jetzt einige Psychologen hier zitieren und anführen, die zeigen, dass die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung viel größer ist, als das sich aneinander reiben und sich bekriegen. Dass das die eigentliche Triebfeder menschlicher Entwicklung ist, die Sehnsucht nach Frieden. Das Streben auch nach der Utopie des Friedens. Und Jesus hat uns darauf aufmerksam gemacht in der Bergpredigt, dass Frieden möglich ist, dass es nicht eine Utopie ist, ein Ort, den es nicht gibt, sondern dass dieses Reich Gottes, dieses Friedensreich Gottes, nicht nur am Ende der Zeit, wie es der Prophet vorausgesehen hat und wie es der Seher Johannes sieht, am Ende der Zeiten hin verortet, sondern Jesus sagt, dieses Friedensreich ist mitten unter euch. Und ihr seid an diesem Friedensreich beteiligt. Und ihr könnt das beeinflussen. Ihr seid Friedensstifter. Und dann hat er dieses ganz berühmte Beispiel gegeben von dem Menschen, der auf die eine Wange eins geschmiert bekommt, und die andere aber freiwillig hinhält und damit zur Deeskalation beiträgt. Und viele schütteln den Kopf und sagen, ja, wenn ich eine bekomme, dann werde ich ja nicht noch die zweite riskieren. Liebe Schwestern und Brüder, dieses System, das Jesus hier anspricht, ist sogar im politischen Bereich ausprobiert und zum Erfolg gekommen. Mahatma Gandhi oder Martin Luther King sind nur zwei Namen, die hier erwähnt werden könnten. Indem Menschen einander nicht angreifen, indem Menschen darauf verzichten, anderen in Unfrieden und in Unversöhnlichkeit entgegenzutreten, indem Menschen das tun, werden sie zu Friedensstiftern. Wird das Reich Gottes hier in dieser Welt errichtet. Jesus sagt, Frieden ist möglich und vertröstet uns nicht auf eine unbestimmte Zukunft. Frieden ist möglich heute und hier. Und jetzt möchte ich so einen Bogen zu den Eingangsworten abschließend noch machen. Wir sind heutzutage, liebe Schwestern und Brüder, ganz stark geprägt und sind ganz stark beeinflusst von, sagen wir mal, ökonomischen Zwängen oder Diktaten. Manchmal kann man fast sogar sagen, wir leben in einer Diktatur der Ökonomie, der Wirtschaft, die bestimmt, wo es hingehen muss. Und wir sind gleichzeitig geprägt und in einen ganz starken Zwang hineingesetzt, in ein Diktat der Wissenschaft. Und die Verquickung zwischen Ökonomie und Wissenschaft führt, das sage ich jetzt hier ganz provokant, sehr oft in den Unfrieden hinein. Weil nicht alles, was möglich ist und nicht alles, was machbar ist, auch gut ist. Deshalb muss in dieser Verquickung von Wissenschaft und Ökonomie und Geld ein drittes dazukommen, nämlich die Moral, die Ethik, die fragt, ist das auch gut, wenn wir Gentechnik machen und auf diese Weise forschen und dafür Millionen und Milliarden Steuergelder freisetzen, ist das gut, ist das richtig? Solche Fragen beantwortet uns unsere Religion, unsere Bergpredigt. Auf solche Fragen deutet Jesus hin und wir müssen hinhören und verstehen. Ist es gut und richtig, wenn Wissenschaft und Kapital sich zusammentun und sagen, ja, je tiefer man in die Erde bohrt und Chemikalien da hineinpumpt, umso schneller könnten wir unsere energetischen Probleme lösen. Ethisch muss man dazu auch etwas sagen und sich äußern. Man muss auch von Seiten der Religion und der Religionen und man muss von Seiten unseres christlichen Glaubens, auf dessen Basis wir ja stehen, dazu Stellung beziehen, damit kein Unfrieden entsteht durch Vernichtung von Ressourcen und durch Bedrohung der natürlichen Umwelt. Man könnte hier noch viele Beispiele anführen. Eines wird erzählt von einem Amerikaner, der im Flugzeug sitzt und über eine amerikanische Wüste fliegt und der Nachbar sagt, na schau, da könnten wir ja eine Stadt entstehen lassen. Wir haben ja kein Wasser. Ach, mit einem kleinen gezielten atomaren Sprengung könnte man da Wasser, Grundwasser freisetzen, noch und noch. Da sagt der Zweite, ja, ist dann die Umwelt nicht zerstört? Können da noch Leute leben? Sagt er, ich bin Physiker, ich bin kein Umweltspezialist. Wissen Sie, dass man diese Leute nicht allein lässt mit diesen Gedanken, sondern auch die ethische, moralische, die christliche, die religiöse Dimension da hineinbringt in diese ganze Thematik, ist unsere Aufgabe. Frieden ist möglich. Frieden kommt zunächst einmal als Geschenk Gottes. Und wir sind gerufen, diesen Frieden je und je zu stiften, indem wir versöhnlich auftreten, indem wir auf Gewalt verzichten und indem wir drittens uns als Partner anbieten im Gespräch der anderen Kräfte und Mächte, die unsere Welt auch steuern und beherrschen. Frieden ist möglich durch unseren Glauben und durch unser Tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.